In der heutigen 1:1 mit Dana Podcast Folge spreche ich im Coaching-Gespräch mit Tanja darüber, wie sie ihren Partner zurückkriegt. Ob das überhaupt geht, ob das nicht geht, was überhaupt dazu geführt hat, dass er ausgezogen ist, was das damit zu tun hat, als sie Kinder gekriegt hat und mit ihren Gefühlen, Gefälle und Nähe. Juicy, juicy, sag ich nur. Für dich und dann das erste und das zweite Kind, was will, das ist wie für euch
dass, ist. Dass es auch sicher ist und dass der kein gehobener Standard bleibt und wir trotzdem alles das haben, was wir vorher auch hatten. Und davor 24/7 arbeiten zu müssen, nur um uns das bieten zu können, was ich ja gar nicht brauche.
Heute habe ich wieder ein Coaching-Gespräch für dich, inklusive der Metaebene, die ich dazu eingesprochen habe, und zwar mit Tanja. Und Tanja ist seit 21 Jahren mit Dominik zusammen und seit 2,5 Jahren wohnt er aber nicht mehr bei ihr und den beiden Kids, 16 und 19 sind die, und sie würde ihn eigentlich gerne zurückhaben, und scheiden lassen wollen die sich auch nicht, oder er will das auch nicht, aber irgendwie so richtig zusammenkommen die nicht, und wie das alles, was da alles verquerläuft, wo es Herausforderungen gibt, was Tanja schwerfällt zu sehen, warum er ausgezogen ist und so weiter und so fort. Das untersuchen wir in dieser Folge und kommen zu einem verblüffenden Ergebnis, wie ich finde. Und ansonsten wollte ich dir gerne noch mitteilen, dass wir ab heute die erste Bewerbungsrunde starten für die neue Interbeing-Coaching-Ausbildung, die im April 2023 startet. Wir haben nur etwas, 66 Plätze sind es wahrscheinlich, bedeutet, dass wir begrenzte Plätze sind und wir die halt füllen. Wir starten jetzt die erste Bewerbungsphase. Wenn die Plätze alle voll sind, sind sie voll. Falls sie nicht voll sind, haben wir noch eine weitere Bewerbungsrunde dann Anfang nächsten Jahres. Also, wenn du dir aber einen Platz auf jeden Fall sichern willst, dann mach das am besten jetzt. Alle Infos zur Ausbildung findest du auf ichgold.de/Ausbildung, also Preise und wie das alles abläuft und so weiter und so fort. Du kannst dich bis zum 13.11. jetzt bewerben und danach werden die ganzen Bewerbungen ausgewertet. Und einen habe ich noch, und zwar haben wir heute Abend eine Infosession zu der Ausbildung. Und zwar macht die nicht ich, weil wir dachten, es wäre viel geiler, wenn ihr das von Leuten hört, die an der Ausbildung teilgenommen haben. Also leitet die Session Isabel. Isabel ist ja eine von unseren Trainerinnen. Wenn du schon länger bei uns bist oder auch im Ich-Projekt warst oder Tellergold gemacht hast oder so, dann hast du Isabel bestimmt schon kennengelernt oder beim Event warst, das hat sie moderiert. Isabel leitet den Abend, die ist nämlich parallel auch tatsächlich in der Coaching-Ausbildung und wird mit ein paar von den Coaches, die gerade in der Ausbildung sind, ein bisschen was über die Ausbildung erzählen, wie die so läuft, was die Herausforderungen sind, wie das ist, mit mir zu arbeiten, was man alles lernt, wie sich das abgrenzt zu anderen Ausbildungen und so weiter. Also heute Abend Infosession, kostenlos. Link ist, anmelden kannst du dich dafür unter ichgold.de/Ausbildungsinfo. Heute Abend 20 Uhr. Und jetzt reinstarten in das coole Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Welcome, welcome.
Hallo Dana, ich freue mich so, hier
zu sein. Mit welcher Frage bist du bei mir? Was für ein Thema bringt dich hierher?
Ja, also mein Thema ist Partnerschaft. Ich stecke da so seit längerer Zeit fest. Die Geschichte würde ich dir dann auch gern gleich erzählen.
Ja.
Und die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe und auch immer wieder stelle, ist, soll ich jetzt an dieser Partnerschaft noch festhalten oder soll ich einfach loslassen? Wobei ich ganz ehrlich bin, mir die Frage auch schon wieder beantwortet habe. Aber
Was war denn die Antwort?
Die Antwort ist, ich soll dran festhalten und
Coaching-Gespräch erledigt. Tschüss!
Nein, ich habe mich erwartet. Aber andere Seite auch wieder loslassen, weil ich mich an deinen Spruch erinnert habe, du kannst nur das haben, was du bereit bist, nicht zu haben.
Ja.
Und das, glaube ich, ist in dem Fall jetzt gerade bei uns sehr wirksam und wertvoll. Und da bin ich auch schon seit einiger Zeit dran, ihn einfach in Ruhe zu lassen und ihn sein Ding machen zu lassen und ja, mal gucken, wie sich das Blatt vielleicht irgendwann zu meinen Gunsten oder zu unseren Gunsten wenden könnte.
Okay, aber die Tendenz ist erstmal rein zu investieren, also festhalten und rein zu investieren in die Partnerschaft. Also du bist jetzt nicht hier, um rauszufinden, wie kann ich den möglichst schnell loswerden.
Nee, loswerden will ich ihn ja gar nicht, denn ich will ihn ja gerne haben. Ich liebe ihn nach wie vor und möchte ihn auch gerne wieder bei uns haben. Er hat uns quasi vor 2,5 Jahren ist er ausgezogen und mitten in der Umbauphase, also des Hauses. Wir wohnen hier, muss ich vielleicht kurz erklären, mit meinen Eltern zusammen, aber jeder hat so seins, wie eine Doppelhaushälfte sozusagen. Mhm. Und unsere Kinder sind 19 und 16. Mhm. Und er ist dann irgendwann, vor 2,5 Jahren habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht mehr. Er ist dann gegangen mit den Worten, er wäre nicht mehr glücklich und er weiß nicht mehr, was er will.
So. Also er hat das initiiert.
Ja, aber im Vorfeld, ja, wie soll ich sagen, ein halbes Jahr vorher sich schon mehr oder weniger von mir distanziert, indem er auf dem Sofa geschlafen hat und nicht mehr ins Schlafzimmer kommen wollte. Die Aussage war immer, er würde Netflix gucken, was aber nicht stimmte. Egal, habe ich dann im Nachhinein ja auch mitgekriegt, dass er natürlich lieber alleine sein wollte und nicht unbedingt mit mir in einem Bett schlafen wollte.
Ja.
Ich weiß aber mittlerweile auch durch Menschlichkeit 2.0 und Liebe Leben Intensive, was da meine Anteile sind.
Sehr gut.
Und habe natürlich auch geübt und habe mit ihm auch nach jedem Kurs oder mitten in jedem Kurs, weil ich so viele Erkenntnisse hatte, mit ihm gesprochen, meine Hose runtergelassen und habe ihm auch gesagt, pass auf, das und das. Also ich habe ihm gesagt zum Beispiel, ich habe ihn nie an erste Stelle gestellt.
Ja.
Da habe ich ihn, da habe ich unsere Kinder immer vorgezogen.
Ja.
War ein Fehler. Also die Anerkenntnissen, die ich so hatte, ich habe mir das natürlich notiert hier nebenbei. Ich darf da nichts vergessen, Mensch.
Du wirst genau, tu mal die Notizen weg, du wirst dann alles denken, was wir brauchen fürs Gespräch.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ja,
genau.
Habe ihm mehr oder weniger, also er ist Handwerker, er ist Tischler und hat. Ist ein Allrounder mittlerweile, hat also viel hier im Haus auch gemacht, nicht viel, eigentlich hat er alles gemacht. Und dass ihm das mittlerweile irgendwann zu viel wurde, habe ich auch verstanden. Das hat er aber nie gesagt. Wir waren in der letzten Umbauphase, da ist er auch gegangen, das war so ein bisschen größer. Wir haben zum Beispiel unsere Garage aufgedoppelt und da ein Wohnzimmer drauf initiiert und wollten das alte Wohnzimmer als große Wohnraumküche haben. Und dann ist er, das Wohnzimmer hat er noch fertig gemacht und dann ist er aber gegangen. Und dann stand dieser ehemalige Küchenraum quasi jetzt 2 Jahre lang leer. Und ich konnte es nicht weitermachen, weil ich einfach die Kapazitäten und das Know-how dafür nicht habe. Und er ist dann gegangen, weil ich denke heute, das war ihm einfach zu viel. Er hat es aber nie gesagt. Vielleicht wollte er das auch nicht, aber ja.
Wie seid ihr denn, seitdem er weg ist, in Kontakt? Seid ihr ganz normal?
Ja. Und wir sind eigentlich gut in Kontakt.
Was heißt denn das? Ihr seht euch jeden Tag, ihr sprecht, ihr was?
Nee, also wir haben ja 2 Kinder noch. Im Moment ist es so, also Anfang des Jahres, kurze Kehrtwende dazu. Ich habe letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr gesagt, ich sage, Mensch, du kannst so nicht weitermachen. Dieser Raum ist einfach leer. Du gehst da auch jeden Tag dran vorbei. Da ist keine Tür drin. Es ist Rumpelkammer gewesen. Du musst dieses Projekt für dich einfach weitermachen, weil es hilft ja nicht. Irgendwie muss das fertig werden.
Ja.
Und dann habe ich ihn Anfang des Jahres gefragt, ob er mich dabei unterstützen würde, wenn ich dieses Projekt weitermache, ob er mir hilft, das tischlertechnisch und ausbautechnisch und küchentechnisch, also er baut auch Küchen auf und, mir zu helfen. Und dann hat er sich 2 Tage Bedenkzeit, 3 Tage Bedenkzeit ausgebeten, hat sich aber am nächsten Tag gemeldet bei mir und hat gesagt, ich mache das, ich helfe dir. Und durch dieses Helfen sind wir im Moment natürlich viel mehr wieder in Kontakt. Also wir haben dann Anfang des Jahres die Küche, sind zusammen ins Möbelhaus gefahren, haben die Küche zusammen ausgesucht. Er hat diese ganzen technischen Sachen da mit der Küchenberatung besprochen. Er war die ganze Zeit da, so. Also an unserer Seite.
Seid ihr verheiratet?
Ja, 20 Jahre.
Okay, aber er wollte jetzt sich auch nicht, er wollte keine Scheidung oder so.
Da habe ich ihn mal daraufhin angesprochen. Ich habe gesagt, ich sage, Mensch, wie sieht es denn aus mit Scheidung? Da hat er gesagt, nö, das ist ja endgültig. So, oh, ist auch schön, so endgültig. Aber das ist schon länger her, dieses Thema mit Scheidung. Ich habe es nicht nochmal angesprochen.
Sprecht ihr denn, redet ihr über euch? Also weißt du, will er dich zurück? Was würdest du sagen?
Das sagt er nicht, weil er ist grundsätzlich jemand, der nicht redet. Das ist schon immer das Problem gewesen. Er ist eher sehr sensible Typ und zieht sich zurück. Nach seinen Äußerungen und das, was ich merke hier drin ja irgendwas so, ne? Merke ich schon, er will zurück, aber er weiß nicht, wie er es machen soll. Und dann habe ich ihn auch schon mehrfach versucht, sozusagen einzuladen und ihm zu sagen, Mensch, die Tür ist offen, wenn was ist, ich bin da, du kannst mit mir sprechen. Das wüsste er. Und es würde auch nicht an mir liegen, ich bin eine ganz tolle Frau und er weiß nicht, was mit ihm los ist. Und
also du hast ihm das Angebot gemacht, zu sprechen. Das hat er nicht angenommen. Mm-mm. Gemessen am Ergebnis, wollte er sprechen, ja oder nein?
Nein.
Okay. Mm. Wenn er aber, vielleicht will er was anderes. Weißt du, was er anstatt sprechen will?
Für sich selber will er, glaube ich, Ruhe haben. Sich zurückziehen. Aber meinst du, nee, weiß ich nicht. Nee. Was er anstatt sprechen will?
Ja, wenn das war ja dein Angebot. Du kannst ja kommen und sprechen. Also ich bin hier, wenn du reden willst. Wollte er, gemessen am Ergebnis, wollte er das nicht. Also reden will er nicht.
Nee,
ich habe übrigens auch klassisch bei Männern. Und das meine ich gar nicht wertend, sondern die reden ja weniger gerne als wir ganz grundsätzlich meist. Die meisten, das ist auch ein bisschen pauschal, aber nicht, wir sind einfach sehr viel kommunikativer tendenziell. Ja. Aber reden scheint er nicht zu wollen, aber er will dich ja auch nicht raushaben aus seinem Leben. Sonst würde er sich scheiden lassen wollen und sonst würde er auch jetzt nicht den intensiven Kontakt wollen und dir helfen wollen.
Das ist so spannend immer zu sehen, dass wir anderen Menschen immer das geben wollen, was wir, wären wir in deren Situation, uns wünschen würden. Tanja hat ihm also angeboten, lass mal reden. Das wollte er nicht. Deswegen ist spannend zu gucken, was will er eigentlich stattdessen? Weil, wie ich gerade ja in dem Gespräch auch schon gesagt habe, er will sie ja schon irgendwie bei sich behalten. Sonst würde er sich scheiden lassen und sich jetzt nicht da wieder so rein involvieren. Nur reden will er irgendwie nicht. Tanja sagt aber, er will sich irgendwie zurückziehen und will für sich sein und will, dass das nicht so anstrengend ist. Und da müssen wir nochmal weiter forschen, ob das tatsächlich stimmt oder ob das nicht stimmt, was sie glaubt.
Was würdest du sagen, was will er stattdessen?
Wünschen würde ich mir natürlich, dass er wieder einzieht. Aber er sagt es halt nicht.
Aber warum soll er einziehen? Was soll das bringen? Das ist das, was du dir wünschst. Was glaubst du, wünscht er sich von dir?
Wertschätzung.
In welcher Form?
In das, was er hier alles für uns leistet und macht, vielleicht.
Kriegt er das von dir?
Ja, jetzt schon.
Also vorher nicht?
Nein, nicht so intensiv. Nicht so intensiv, wie ich es jetzt tue.
Okay.
Und ich glaube, das ist für ihn auch ganz komisch, weil jedes Mal, wenn er kommt, bedanke ich mich und sage, danke, dass du da warst und ein Stück weiter mit der Küche gemacht hast. So. Das kennt er von mir nicht und hat auch zu mir schon mal gesagt, du brauchst dich nicht jedes Mal bei mir bedanken. Also das ist so ein ganz neues Feld, was ich aufgemacht habe. Und
Dann, wenn er sagt, du brauchst dich nicht jedes Mal bei mir zu bedanken, findet er es wahrscheinlich schön, aber es scheint trotzdem nicht der Kern dessen zu sein, was er sich von dir wünscht.
Ich weiß nicht, was er sich von mir wünscht. Ich weiß es nicht. Das ist ja genau das, was ich nicht verstehe. Ich kann da nicht mehr hinter sein. Ich verstehe ihn nicht mehr.
Okay. Lass mal bei dir bleiben. Du hast gesagt, du hast schon eine ganze Menge erkannt und hast ja auch schon viel untersucht. Erstmal, gemessen am Ergebnis, wolltest du ihn in deinem Leben haben oder nicht die letzten 2,5 Jahre?
Gemessen am Ergebnis, nein.
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 Aber das ist ja wieder total doof.
Ich weiß, das ist nur wichtig, einmal zu erkennen. Gemessen am Ergebnis hast du einfach unabhängig davon, dass er das entschieden hat und was alles stattgefunden hat vorher, gemessen am Ergebnis hast du eine Erfahrung erschaffen aus dem, was dein System wollte, deine Konditionierung, dass er bitte auszieht. Aber nicht ganz verschwindet.
Mm-mm.
Sondern gemessen am Ergebnis wolltest du, dass er auszieht, aber irgendwie da bleibt und jetzt auch noch die Küche macht.
Richtig. Ja.
Okay.
Ja, doof, aber ja.
Es ja, ist genau.
Sachlich vollkommen korrekt, ja.
Das ist immer super wichtig zu betrachten, weil wir ja glauben, ah, ich will ihn aber doch in meinem Leben haben und ich liebe ihn so und ich vermisse ihn so und ich biete ihm das ja an und rede ja die ganze Zeit mit ihm. Aber um tiefer zu schauen, was in unserem, also in diesem Fall in Tanjas System wirkt, müssten wir rausfinden, was ist das, was sie diese Realität, obwohl sie sich ja was anderes wünscht, hat erschaffen lassen. Also was ist die Konditionierung, die da drunter wirkt, die ihn aber von sich wegschieben lässt? Also im Grunde genommen müsste man sich auf den Standpunkt stellen, Tanja hat dafür gesorgt, dass er auszieht, irgendwie im Umfeld oder im Feld bleibt, also nicht sich scheiden lässt und jetzt sogar aus der Ferne sie versorgt mit Küchenumbau. Warum willst du ihn bisher nicht bei dir haben?
Ich wusste, dass die Frage kommt.
Ja. Oder warum musste er gehen? Also es ist im Grunde das Gleiche. Warum willst du ihn jetzt nicht wirklich an deiner Seite
haben? Warum er gehen musste, ist ganz einfach, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, ihn hier in der Wohnung zu haben, ihn aber nicht greifen zu können und mit ihm auch keine Nähe zu haben. Also ihn nicht nahe bei mir zu haben, sondern nur zu leben wie in einer WG.
Nähe quasi. In welcher Form? Welche Nähe hast du nicht bekommen?
Ich habe keinen Sex mehr bekommen. Ich habe keine Umarmungen bekommen. Küsschen gab es, wenn dann nur am Vorbeigehen. Und das ist nicht das, was ich mir natürlich wünsche.
Okay, und das war ein halbes Jahr lang, so bevor er ausgezogen ist, oder wie lange?
Na, es hat angefangen ein Dreivierteljahr vorher, bevor er ausgezogen ist. So. Also,
und was, das, ist da, was, war der, was würdest du sagen, was war der Auslöser?
Kann ich dir erklären. Also ich bin jemand, der gerne halt mit Freundinnen um die Häuser zieht und rausgeht. Er war das gar nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ich sage, Mensch, du musst auch mal raus irgendwie. Und er spielt leidenschaftlich Fußball schon immer und ewig. Und wir haben hier im Dorf, wohnen halt im kleinen Dorf, so einen Fußballverein. Und dann habe ich immer gesagt, geh doch da mal hin und versuch doch mal. Nee, will ich nicht. Und irgendwann ist er dann zu diesem Fußballverein gegangen. Und du lachst schon. Ja, und jetzt hier weiter und ist zum Fußballverein gegangen. Und da war auch jemand, der halt auch in unserem Alter ist und wo ich gesagt habe, Mensch, der passt doch da ins Leben. Versuch auch mal mit dem Kontakt aufzunehmen.
Und Junge, hol dir doch mal einen Freund.
Ja, richtig. Ja. Richtig, hol dir doch auch mal sowas, was ich so habe. Das ist nämlich schön und intensiv und toll. Das hat er auch gemacht. Ja, und an dem Punkt hat sich das Blatt leider gewendet. Also ich habe ihn mehr oder weniger da so hingesteuert oder verfrachtet.
Und warum hat sich das Blatt gewendet? Weil er auf einmal einen Kumpel hatte oder warum?
Nee, weil er auf einmal nachts nicht mehr nach Hause gekommen ist, hat angefangen Alkohol zu trinken, hat dort übernachtet, ist irgendwann morgens um 7 nach Hause gekommen, das kannte ich von ihm nicht, also er hat früher nicht so Alkohol getrunken, hat angefangen auf Konzerte zu fahren, aber nicht mal eben so ins Nachbardorf, sondern Berlin, Hamburg, schieß mich tot. Ich finde es ja gut. Grundsätzlich finde ich das ja gut, weil das war ja meine Absicht.
Ja, yeah, aber?
Dadurch bin ich in den Hintergrund geraten. Also er war dann nur noch für die da und ich habe hier nur noch, ja.
Für die? Oder, also es war ein Freund oder wie war das?
Ja, mit Freundin, ne? Also, ja.
Der Freund und seine Freundin, also Freund mit Partnerin, die sind dann zu dritt losgezogen.
Nee, mit einer ganzen Clique. Aber jetzt kommt das, was auch noch nicht so toll ist, die Freund und Freundin, also da, wo er jetzt quasi sich dann mit befreundet hat, die Freundin, mit der hat er, also das weiß ich bis heute nicht, ob da was läuft, nicht läuft oder. Angeblich sind das nur beste Freundinnen, aber auch mit besten Freundinnen, bin ich ehrlich, fahre ich nicht übers Wochenende irgendwie zum Konzert. Ja, also das spielte dann auch noch mit hinein. Aber ich hatte dann auch mit dem Freund seinerzeit letztes Jahr mal gesprochen und der hat gesagt, brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist nicht, dass die was miteinander haben. Ich sage, ja, aber das spielt dann auch noch mit rein, was ich natürlich auch noch im Hinterkopf hatte. Ja.
Warum bist du da nicht mitgefahren?
Weil mich keiner gefragt hat. Und ich habe, da war das auch schon so kriselig, fing das an kriselig zu werden. Und der ist so auf Hardrock-Konzerten gefahren und das ist jetzt nicht unbedingt so meine Welt. Aber ich wurde nicht gefragt. Sicherlich heute weiß ich, warum habe ich nicht gefragt, warum er mich nicht mitnehmen will. Weiß ich heute. Aber ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, weißt du, dann mach doch dein Ding und leck mich an die Füße. Dann,
hast du mal heute gefragt, warum er dich nicht hat mitnehmen wollen?
Nee, habe ich nicht mehr, weil das, habe ich nicht mehr, nein. Habe ich
und
nicht.
Und bevor du ihn weggeschickt hast, sich mal endlich Freunde zu suchen und Fußball zu spielen, davor war alles super. Also ihr hattet regelmäßig Sex, ihr hattet die Nähe, die du dir gewünscht hast, ihr wart glücklich
mit einer. Nicht super, aber besser. Super, also besser und super geht ja immer mehr, ja, also das geht ja immer, kann man immer mehr haben, aber ich war mit dem erstmal so zufrieden, das, was wir hatten, ja.
Er auch?
Er ist so ein Typ, der wollte nie so richtig Sex. Ich habe das immer inszeniert. Und wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren oder so, ich meine, da ist ja sowieso mal alles anders, ne? Da war das genau so, wie ich es gerne für zu Hause auch hätte. Aber das haben wir nie hingekriegt. Also da waren wir uns nah, da haben wir geredet, da waren wir total tiefenentspannt, obwohl die Kinder mit waren. Na gut, die waren ja auch älter dann irgendwann. Die sind dann ihre eigenen Wege gegangen. Und da war es immer schön, bis auf den letzten Urlaub, den wir noch hatten. Aber da hat es auch schon gekriselt. Da habe ich auch schon gemerkt, hier stimmt irgendwie was nicht. Es war schon, ich habe es dann auch immer inszeniert, versucht mit ihm zu sprechen und ich hatte immer das Gefühl, er hat es zwangsläufig mitgemacht, mir zuliebe, mich jetzt mit mir ins Bett zu gehen oder so.
Ja. Ne? Okay, und wenn du nochmal zurückdenkst, seit wann seid ihr jetzt zusammen? Wie lange seid ihr zusammen?
20 Jahre, 22.
Ja.
21, Entschuldigung.
Weil du hast gesagt, es war irgendwie gut, also zumindest besser, als es richtig angefangen hat zu kriseln. Aber es war jetzt auch nicht berauschend.
Richtig.
War das von Anfang an so, dass das schwierig war mit der Nähe?
Nein, das war nicht so. Ich weiß heute, also das ist vielleicht auch, eine Ausrede ist es nicht, aber er hat auch ziemlich viel privat um die Ohren. Also er hat einen Job, er ist quasi die zweite Hand vom Chef, mittlerweile eigentlich Chef. Er hat da viel zu tun, macht auch viel... Also ist viel unterwegs auch.
Also beruflich. Aber warte mal ganz kurz. Ja. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Anfang eurer Beziehung.
Ja.
Erstmal war es wahrscheinlich rosa-lila.
Oh, das war Perfect Match, um es mit deinen Augen und mit deinen Worten zu sagen.
Es war halt total schön. Und wann fing das an, dass es bröckelte?
Oh. Als die Kinder, also dann bei uns kamen ziemlich schnell die Kinder dann.
Wie schnell?
Wir haben uns kennengelernt im April, sind nach 3,5 Monaten schon zusammengezogen, wollten nie heiraten, das war uns klar, wollten die Kinder, das war innerhalb von einem Jahr dann alles erledigt sozusagen. Also das war gematcht von Anfang an, das war...
Was heißt, das war erledigt? Ihr habt das dann gemeinsam doch anders entschieden?
Ja, genau, wir haben dann irgendwann das Thema mal angesprochen und dann habe ich immer gesagt, ich will ja nie heiraten und die Kinder, er so, ich auch nicht. Und dann haben wir uns intensiver mit uns beschäftigt. Wir wussten, wir gehen den Weg gemeinsam. Dann war es schnell klar, wir wollen Kinder und wir wollen heiraten.
Okay, aber das war bei euch beiden so. Du wolltest
das war bei uns beiden so.
Genau. Und dann habt ihr ein Kind angesetzt.
Genau, dann waren wir das erste Mal nach einem halben Jahr schon im gemeinsamen Urlaub, den ersten, den wir hatten. Er ist vorher nie geflogen oder so. Also sind wir geflogen und dann haben wir beschlossen, dass wir es jetzt drauf anlegen und ich habe sofort mit dem Rauchen aufgehört. Das habe ich vorher für keinen anderen Menschen getan. Und dann sind wir dann im Herbst sind wir dann aus dem Urlaub und dann kam unser erster Sohn bald. Also dann habe ich Pille abgesetzt. Und
das
dann
war für euch beide aber gut. Ihr habt euch beide gefreut und das wolltet ihr genauso.
Auf alle Fälle.
Wie lange? Ihr wart ein Jahr zusammen. Anderthalb und dann kam das Kind. Du hast vorhin gesagt, du hast sozusagen die Kinder vor ihn gestellt. Das heißt, nach anderthalb Jahren, als das erste Kind kam, er hat sich halt voll darauf gefreut, ist für ihn was passiert?
Ja, wurde er vom Thron geschmissen und dann war er nicht mehr wichtig in meinem Leben und spielte die zweite Geige.
Das ist super weit verbreitet, dass wir uns als Paar dafür entscheiden, wir wollen Kinder haben und dann kommt das erste Kind und beide sind total inspiriert und dann ist für uns Frauen das Kind auf einmal, und das ist in den ersten, weiß ich nicht, Wochen auch super wichtig, das Ein und Alles und an Stelle Nummer eins und wird über alles gestellt. Und dann passiert das aber, dass wir das Kind und eventuell folgende Kinder auch da lassen an Priorität Nummer eins, was zur Folge hat, dass die Person, die vorher da stand, nämlich der Mann an unserer Seite, degradiert wird und auf einmal hinten angestellt wird. Und das ist für die Männer schwierig, für uns Frauen auch, aber für uns Frauen ist es auch schwierig, aber für die Männer ist es schwierig, weil die natürlich weder uns noch dem Kind im Weg stehen wollen, aber trotzdem merken, dass sie auf einmal zu kurz kommen. Und da super oft der Ursprung liegt für Ungleichgewicht in der Partnerschaft. Ja.
Und das hat sich hingezogen bis zum zweiten Kind.
Dann war er die dritte Geige.
Dann war er die dritte Geige, richtig. Genau. Und weiß ich heute, weiß ich
ja,
das.
Ja, ne? Genau, ja. Hast du darüber mit ihm gesprochen?
Ja, nach Menschlichkeit, nee, mitten im Menschlichkeit 2.0 habe ich mich mit ihm geredet, Hose runtergelassen und habe gesagt, ich sage, Dominik, es tut mir total leid, dass ich dich nie an erste Stelle gestellt habe und dass ich unsere Kinder dir vorgezogen habe. Und dann meinte er nur, das war für ihn völlig okay. Denn die Kinder sind wichtiger als er. Ich sage, ja, aber trotz alledem, ohne dich hätten wir die Kinder ja nicht. Ne? Also das darf man ja auch nicht.
Und das ist halt auch so die Frage, ob das, ne, weil er war ja nicht in dem Kurs, ob das für ihn greifbar war oder ob das einfach sehr abstrakt ist. Weil natürlich geht man davon aus, dass die junge gebackene Mama erstmal sich um die Kinder kümmert. Also, da geht auch der Vater von aus.
Ja.
Würdest du sagen, es hat sich zwischen euch was verändert mit der Geburt des ersten Kindes oder nicht?
Nee, finde ich überhaupt nicht, weil wir wollten beide unser Wunschkind haben und wir waren total glücklich, als als er da war, und das war eigentlich alles super. Und dann habe ich nach, was ich heute vielleicht denke, ich habe dann nach anderthalb Jahren gesagt, ich sage, pass auf, wir müssten uns überlegen, weil er kommt aus einer Großfamilie, die sind 8 Geschwister, ich habe auch eine Schwester. Und ich habe immer gesagt, ein Einzelkind wollte ich nicht so gerne. Und er natürlich auch nicht, er kennt es ja auch, ne, anders. Und dann habe ich dann nach anderthalb Jahren oder so gesagt, ich sage, wir müssten uns überlegen, ob wir halt das zweite Kind wollen oder ob ich dann wieder in die Arbeit, zur Arbeit gehe. Weil ich gehe ja nicht 3 Monate arbeiten und sage, April, ich bin jetzt wieder schwanger. Und ich wollte auch nicht, weil ich mit meiner Schwester 6,5 Jahre auseinander bin, dass da so ein großer Abstand ist. Weil super Verhältnis habe ich jetzt nicht zu meiner Schwester.
Also habt ihr dann, und dann habt ihr gemeinsam entschieden?
Naja, jetzt kommt der Kasus Knacktus. Ich habe dann gesagt, ich hätte gerne das zweite Kind und er wollte erst nicht.
Warum?
Ja, weil er gesagt hat, das ist ihm zu anstrengend. Und ich sage, du hast damit ja nicht viel zu tun. Er ist ja arbeiten und ich bin ja zu Hause.
Was würdest du sagen, was ist ihm daran anstrengend?
Die Verantwortung. Es ist die mittlerweile glaube ich, es ist die Verantwortung, ist, weil er sich Stand heute auch aus jeder Verantwortung komplett zurückzieht, aus jeder kleinsten Verantwortung, dass er die nicht bereit war, vielleicht die Verantwortung zu tragen. Für
ja, das ist jetzt theoretisiert, ja. Aber gibt's, also was würdest du sagen, hat er gerne mit, also ist er sozusagen so ein Kinderpapa, hat er da Bock gehabt, hat er die ganze Zeit mit ihm gespielt und so ins Bett geht, das war alles super?
Das hat er gemacht. Er hat sich auch nachts gerne um die Kinder gekümmert, weil er meinte, das ist seine Zeit.
Aber was meinte er mit, das ist mir zu anstrengend, die Verantwortung zu tragen? Also du hast nicht gearbeitet, er hat alleine das Geld verdient?
Ja, zu dem Zeitpunkt ja. Ja, da war ich zu Hause, ja. Ja, genau. dass er es vielleicht nicht schaffen kann, dass er diesem Versorgeranspruch nicht vielleicht gerecht wird.
Wie war das finanziell bei euch zu Hause? War okay. Das easy?
Das war easy, wirklich. Wir haben auch relativ schnell...
Für ihn auch? Für ihn auch?
Ja, weil wir haben relativ schnell die Konten auch zusammengelegt und dann hatten wir...
Ja, aber war das für ihn, also war ihr finanziell in einem Zustand, der für ihn sozusagen funktioniert hat und hat auch das, was er dafür arbeiten musste, für ihn funktioniert?
Ja, er hat aber auch immer gerne, das macht er heute auch noch, gerne nebenbei immer noch was gemacht, damit er halt irgendwie so eine Art, er nannte es immer Puffer.
Ja, okay. Warum will man einen Puffer haben? Weil einem das, was man sonst hat, reicht oder nicht reicht?
Ja, wahrscheinlich nicht reicht.
Wenn einem das nicht reicht, wofür glaubt man, dass einem das nicht reicht? Also was ist das, was dahinter steht, wenn einem das nicht reicht? Was glaubt man, was passieren könnte, wenn man nicht noch extra was dazu verdient?
Dann wird man nicht anerkannt und wertgeschätzt.
Möglich.
Dann ist man nichts wert?
Ja, das ist sehr theoretisiert. Das wissen wir nicht, ob das bei ihm dahinter steht. Aber rein logisch, wenn er sagt, er will einen Puffer haben. Wie fühlt er sich mit Puffer im Vergleich zu keinem Puffer, bezogen darauf die Familie?
Machtvoller. Also er ist beruhigter.
Beruhigter.
Ja.
Was genau muss er beruhigen? Was wäre nicht, also wie würde er sich fühlen, wenn er nicht beruhigt wäre durch mehr Puffer?
Wertlos?
Wissen wir nicht. Was muss er beruhigen?
Scheiße. Nicht mich.
Nee.
Ich weiß es nicht.
Es ist so verrückt manchmal. Ich weiß nicht, wie das dir geht jetzt beim Zuhören. Ob du die ganze Zeit denkst, so, hä, es ist doch voll klar. Weil das oft so ist, dass wir, wenn wir jetzt zuhören in dem Gespräch oder wenn ich als Coach von außen oder so ein Gespräch führe, dass total die Antwort so glasklar ist, wenn es ohne so eine rein logische Herleitung geht. Also was muss man beruhigen? Naja, irgendetwas, was da drunter liegt, was beruhigt werden muss. Also irgendeine Form von unangenehmem Gefühl, Angst oder irgendwie sowas muss, Befürchtungen, keine Ahnung, irgendwie sowas muss beruhigt werden. Irgendein Gefühl, irgendeine Form von Angst vermutlich, die beruhigt werden muss. Und das ist so spannend, dass Tanja da nicht drauf kommt, sondern sagt so, naja, Wertschätzung will er und Anerkennung will er, weil ihre Sichtweise auf ihn verhindert, dass sie ihn auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel mit diesen Gefühlen, sehen kann. Deswegen fällt ihr das so schwer, weil wir dann einfach selbst im Nebel stehen, weil unsere Konditionierung oder unser festgefahrenes Bild zum Beispiel von jemandem verhindert, dass wir was anderes sehen können.
Wenn man irgendwie sich einen Puffer einbauen will, machen wir ein anderes Beispiel.
Dass er anerkannt wird?
Machen wir ein anderes Beispiel. Vielleicht ist es leichter für deinen Verstand zu greifen. Wenn ich jetzt einen Termin habe, einen super wichtigen Termin, wo ich Zeit zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss, wenn ich mir einen Puffer einbaue, um mich zu beruhigen, warum mache ich das? Was muss ich beruhigen oder was ist die Befürchtung, wenn ich mir keinen Puffer einbaue?
Dass ich den Termin verpasse, weil irgendwas von außen kommt, was ich nicht steuern kann.
Zum Beispiel, also das, was von außen kommt, was ich steuern kann, das ist jetzt erstmal dahingesagt, kann ja auch von innen was kommen, aber dass ich auf jeden Fall das Risiko eingehe, nicht pünktlich kommen zu können, wenn ich den Puffer nicht habe.
Richtig.
Ja. Und wenn ich wirklich sicher gehen will, dass ich pünktlich komme, baue ich mir einen Puffer ein, damit ich sicher sein kann,
nicht zu verpassen.
Auf jeden Fall pünktlich zu dem Termin. Wenn ich mir keinen Puffer einbauen würde, wie würde ich mich wahrscheinlich fühlen? Wäre ich tiefenentspannt?
Unter Strom, unter Hetze.
Genau.
Unter Druck.
Genau, unter Druck, weil was liegt hinter dir? Was macht mir Druck? Warum bin ich gehetzt? Was ist die Befürchtung?
Dass ich den Dingen, die von mir gewollt sind, nicht gerecht werden kann.
Ja, das ist jetzt so, das ist sozusagen theoretisiert, dass das von außen kommt, aber zumindest, dass ich nicht pünktlich kommen kann. Und was ist das für ein Gefühl, wenn mir das wichtig ist, pünktlich zu kommen? Und ich nicht weiß, ob ich das schaffe, dann passiert Druck und Stress. Aber was ist das Gefühl, was dahinter steht?
Mensch, die blöde Kuh hat es wieder nicht geschafft. Irgendwie sich zu
erniedrigen. Das ist eine Folge davon, was ist, wenn ich es eventuell nicht schaffe. Das, was dahinter steht, ist Angst. Ich habe Angst, zu spät zu kommen. Ja. Und weil ich Angst habe, zu spät zu kommen, bin ich gestresst und mache mir Druck.
Ja, Angst.
Tanja fällt es super schwer, dieses Gefühl wahrzunehmen. Also es war nicht Teil ihres Bewusstseins, dass das Gefühl da drunter liegen könnte. Also womit sie sich besser auskennt, ist sowas wie Stress oder Druck oder sowas wie Wunsch nach Wertschätzung oder Selbstentwertung oder sowas, aber hat wenig Zugang zu dem, was da drunter liegt. Und da kommen wir später nochmal drauf zurück im Gespräch. Ja, ich habe Angst zu stellen. Das ist irgendwie interessant, dass dein Verstand das nicht ausspuckt.
Nee, da kommt
es. Ja, aber das ist okay. Ja, das ist gut. Das heißt, ich hätte dann Angst, zu spät zu kommen. Und deswegen bin ich gestresst oder mache mir Druck und baue mir einen Puffer ein, um weniger Stress und Druck zu haben, weil ich Angst habe, zu spät zu kommen.
Richtig.
Ja?
Voll richtig, ja.
Okay, das jetzt auf Dominik heißt er?
Ja, Dominik, ja.
Dominik, auf eure Situation beschrieben. Er macht einen Job, das reicht eigentlich für euch als Familie. Was muss er denken, bezogen darauf, dass es reicht für euch? Glaubt er, dass es reicht oder dass es nicht reicht?
Nee, für ihn reicht das nie. Nein.
Was ist das Gefühl, was dahinter steht?
Er hat Angst, dass es uns schlecht geht und dass es nicht reicht.
Er hat Angst, dass es nicht reicht. Weil er was für dich und die Kinder will.
Dass es uns gut geht und dass wir so leben können, wie wir uns das wünschen und dass wir keine Abstriche machen müssen.
Und was ist die Befürchtung, wenn er das nicht könnte? Also was ist das, die Angst vor zu spät zu kommen? Wovor hat er Angst? Dass passiert?
Dass wir ihn wegstoßen? Nee.
Das ist eventuell eine Folgetheorie, das wissen wir aber nicht. Aber rein logisch, wenn ihm das so wichtig ist, dass er einen Puffer einbauen will.
Der liebt uns, der schätzt uns wert.
Auf jeden Fall. Und deswegen will er für euch was? Was ist rein logisch, wenn Geld knapp wird? Was ist das, was passiert?
Dann geht es uns nicht mehr gut. Dann müssen wir Abstriche machen. Dann können wir vielleicht nicht mehr zweimal im Monat essen gehen, sondern müssen von Lidl leben oder vom Supermarkt leben. So. Also er möchte schon, dass
ihr den Standard aufrechterhaltet.
Ja.
Aber das jetzt mal sozusagen ins Extreme, was ist das? Jetzt kannst du dir an die aktuelle Wirtschaftslage, die Leute haben Angst, dass zu wenig Geld da ist. Und was ist das, welcher Wert ist bedroht? Der Wunsch, wonach ist bedroht? Und deswegen haben die Menschen Angst, dass sie ihren
normalen Standard halt nicht mehr halten können, sondern dass sie
weniger haben, das stimmt. Aber das ist sozusagen aus deiner Perspektive gedacht, naja, wir können dann halt nicht mehr essen gehen und müssen bei Lidl einkaufen. Ja. Was ist, wenn es noch viel schlimmer wird? Was ist bedroht?
Dann kommen Existenzängste.
Genau, die Sicherheit von der Familie ist bedroht.
Ja.
Die Sicherheit von den Menschen, die ihr am meisten liebt, ist bedroht.
Richtig, ja, richtig.
Und da, wo wir uns sicher fühlen, ist für jeden anders. Ob das ist, ich fühle mich sicher wir haben so viel Geld, dass wir zweimal essen gehen können, oder ob das sowas ist, wie wir können uns Lidl leisten. Das ist das Gefühl von Sicherheit, was er sich sozusagen wünscht für seine Familie, für die er sich verantwortlich fühlt, weil er verdient das Geld, ist sein Standard sozusagen.
Ja, richtig. Sein Standard war schon immer höher als mein Standard. Das ist richtig.
Okay, wie bewertest du das? Ist das positiv oder negativ? Einfach nur, ist das positiv bewertet oder
negativ?
Ja. Warum?
Ich brauche keine Markenklamotten. Ich kann mir die auch von XY holen.
Ja, okay. Pass auf. Super. Das heißt, du bewertest seinen Standard als negativ. Also, dass er so einen hohen Standard hat, empfindest du als negativ.
Ja.
Jetzt habt ihr ein Kind.
Zwei.
Nee, damals. So. Jetzt habt ihr ein Kind. Und er sagt, ich weiß nicht, mit dem zweiten Kind ist mir zu anstrengend. Warum ist das für ihn zu anstrengend?
Weil er dann seinen Standard nicht mehr halten kann.
Ja, das sagst du, ist das positiv oder negativ formuliert?
Negativ.
Das ist negativ formuliert. Das ist das, was du denkst, er kann seinen Standard nicht mehr halten, dann kaufen wir halt weniger Markenklamotten, aber dafür haben wir ein Kind.
Richtig.
Wofür steht das bei ihm? Was ist der Wert, der bei ihm bedroht ist? Das ist nicht der Standard, sondern was ist der Wert, der bei ihm bedroht ist, über den wir eben gesprochen haben? Wie will er das machen für seine Familie?
Ja, wir arbeiten ohne Ende. Also.
Ja, warum? Das haben wir eben gesagt, weil er Angst hat, wofür nicht sorgen zu können.
Richtig, ja.
Wofür nicht sorgen zu können? Weil er Angst hat, wofür nicht sorgen zu können?
Für unseren Standard, den...
Nee, das ist das, was du denkst. Was denkt er?
Dass er den erhöhten Standard nicht...
ist so geil, dein Verstand will das nicht.
Nee.
Mir weil er nicht weiß. Wofür steht bei ihm der Standard, den du als hohen Standard bewertest? Was ist, wofür steht
normal. Also er hat
für normal, normal und für das. Sicher.
Ja, okay, normal und sicher.
Das ist sozusagen, das ist der Standard, der in seinem System sozusagen konditioniert ist. Wenn ich das meiner Familie ermöglichen kann, dann ist es sicher.
Okay, normal und sicher hat er.
Wenn ich sozusagen diesen Standard für Sicherheit, wenn ich nicht das Maß an Sicherheit garantieren kann, ist das ein riesengroßes Risiko. So verrückt wie Tanjas Blick auf Dominik verhindert, dass sie sehen kann, wie das für ihn ist. Sie denkt immer nur so, nein, kann er Standard nicht, seinen affigen Standard nicht aufrechterhalten. Oder dann wird er nicht wertgeschätzt oder so oder anerkannt. Wo es bei ihm um was ganz anderes geht. Da geht es um Sicherheit. Es geht um eine Angst, nicht für die Sicherheit seiner Familie sorgen zu können. Aber das kann sie nicht sehen. Es fällt ihr so schwer, über ihre Sichtweise auf ihn hinauszublicken. Jetzt haben wir ein Kind und ich muss mir den Arsch abarbeiten, um den Sicherheitsstandard, der für mich existenziell wichtig ist, für meine Familie halten zu können. Und jetzt kommst du und sagst, ich will noch ein Kind.
Ja.
Wie muss das für ihn sein? Warum sagt er, es ist anstrengend? Es ist mir zu anstrengend.
Ja, weil er denkt, er muss noch mehr arbeiten und noch mehr investieren.
Weil er für dich und dann das erste und das zweite Kind was will, das ist wie für euch
ist. Dass es auch sicher ist und dass der dein gehobener Standard bleibt und wir trotzdem alles das haben, was wir vorher auch hatten. Und da davor 24/7 arbeiten zu müssen, nur um uns das bieten zu können, was ich ja gar nicht brauche. Sondern
ja, aber weil das sein, bei ihm ist es nicht wie bei dir abgespeichert, das ist irgendwie dummer Luxus, den man nicht braucht, sondern für ihn ist das abgespeichert als, das ist sicher. Wenn ich das nicht habe, wenn ich euch das nicht geben kann, ist es nicht sicher.
Richtig, ja. Da sind
und jetzt sagt seine Frau, Alter, stell dich nicht so an, wir brauchen diesen ganzen Quatsch, den du da willst, gar nicht.
Richtig.
Ich will ein zweites Kind. Und er sagt, boah, ist mir zu anstrengend, weil dann müsste ich ja noch mehr arbeiten. Was dann passiert?
Ja, dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, das geht, also meine Sicherheit geht flöten, also die Sicherheit, die ich
dem... Was ist dann passiert? Ihr habt dann ja noch ein Kind gekriegt. Wie ist das gekommen? Hast du irgendwas untergejubelt?
Nee, das nicht. Also das habe ich schon mit ihm besprochen. Ich sage, so sieht's aus, ne? Also... Und dann haben wir das dann unser zweites Kind bekommen.
Aber hat er dem zugestimmt?
Ja, sonst hätte ich das wirklich nicht gemacht. Nee, sonst hätte ich das wirklich nicht gemacht.
Aber hat er dann gesagt, okay, let's do it oder wie war das?
Ja, dann habe ich dann nochmal mit ihm gesprochen. Ich sage, Deadline, so oder so, ne? Also unser erster Sohn war dann 1,5. Ich sage so, entweder jetzt oder dann wirklich nicht mehr, weil das wird mir dann die zu große Zeitspanne. Ja. Und dann hat er selber nochmal drüber nachgedacht und hat gesagt, nee, du hast vollkommen recht, wir kommen beide auf, sind beide jetzt auch keine Einzelkinder und zweite.
Warum hat er sich dafür entschieden, obwohl sein hoher Wert an Sicherheit?
Weil er recht machen wollte, weil er,
Warum wollte er dir das recht machen?
Weil er wollte mir den Wunsch erfüllen.
Warum?
Weil er wahrscheinlich genau weiß, hätte ich es nicht bekommen, hätte ich ihn mein Leben lang vorgeworfen. Eventuell.
Ja, das ist sehr kalkuliert. Mhm. Warum? Weil er seiner Frau das Kind geben, was sie sich...
Weil er mich liebt.
Ja.
Ja, das weiß ich ja auch, dass er mich
liebt. Weil er dich liebt.
Ja, ich weiß, dass er mich liebt, aber... Dann kommt
und was hat er, warte mal, er hat also gesagt, okay, ich will das eigentlich nicht, ist mir zu anstrengend, weil ich meiner Familie, ich bin alleine finanziell zuständig, nicht die Sicherheit garantieren kann, die ich glaube, dass es braucht und liebe sie aber und sagst, okay, dann machen wir das halt und muss wahrscheinlich noch mehr arbeiten, um das irgendwie halten zu können. Hat er wahrscheinlich getan.
Ja, grundsätzlich immer.
Immer, genau. Also viel gearbeitet. Das heißt, er hat gesagt, ich schenke dir ein zweites Kind, weil ich dich liebe. Auch wenn das für mich überhaupt nicht funktioniert, aber ich schenke dir das, weil ich dich liebe. Und wie hast du ihm das gedankt? Wie hast du das bewertet? Dass er dann super viel gearbeitet hat, dass er da richtig reingegangen hat?
Jahrelang, nicht nur nach dem Kind, sondern auch danach, jahrelang habe ich zu ihm gesagt, Dominik, ehrlich, wir brauchen das Geld nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du zu Hause bist. Ich möchte, dass du bei uns bist und
was sagst du ihm damit, wenn er findet,
dass
Sicherheit,
dass er Geld verdient und dass er nebenbei für unsere Sicherheit, eigentlich sage ich dann in dem Moment, dass ich es scheiße finde, dass er für unsere Sicherheit sorgt und dass ich es scheiße finde, dass er seinen Standard halten möchte. Ich finde es nicht gut, dass er, ich habe es auch bis zur letzten Tag und nicht gut gefunden, dass er immer so viel gearbeitet hat. Nicht. Ja. Überhaupt gar nicht. Weil ich das nicht wollte, weil ich immer gesagt habe, wir kommen mit dem Geld aus, was wir haben. Wir brauchen kein extra Geld. Und jetzt kommt noch der Kasus Knacktus, das extra Geld.
Warte mal ganz kurz. Was sagst du damit aus, wir kommen auch mit weniger Geld aus? Was sagst du dann über sein Sicherheitsbild? Nicht sein Standard, weil Standard kommt so ein bisschen aus deiner Bewertung von... Ja, der will halt so einen hohen Lebensstandard. Also deswegen lass mal dabei bleiben, was sagst du über sein Sicherheitsbedürfnis, was er, sein Beitrag für eure Familie, was sagst du über seinen Beitrag für eure Familie damit?
Dass mir der egal ist?
Ja, Bullshit ist das.
Ja, scheiße. Ja, ist Bullshit. Stehe ich auch zu, ist Bullshit. Brauche ich nicht. Ich will ja ihn haben, als Mann, als Person. Ich brauch den Sicherheitsstandard nicht. Den haben wir auch so, ohne das Geld.
Es fällt Tanja immer noch super schwer, das gedreht zu kriegen, also beziehungsweise ihren Blick auf Dominik und wie das für ihn ist und seine Realität auch zu sehen und anzuerkennen. Und auch wenn es so einen Moment gibt, so einen Mini-Moment, eben gab es so einen kleinen Hauch, als sie gesagt hat, ja, das ist, weil er Sicherheit sich für mich, das ist, weil er mich liebt, dreht sie das sofort wieder um. Ja, aber ich brauche das ja gar nicht. Ich brauche diesen ganzen Sicherheitsbullshit nicht. Und für mich reicht der Standard ja auch. Und ich will ihn lieber haben. Also das dreht es sofort wieder um und kommt halt nicht, auch nicht, und da kommen wir gleich noch zu, an ihr eigenes Gefühl ran, sondern verhakt sich immer wieder in der Konditionierung im Kopf. Ja, das ist so wie wenn das jetzt andersrum wäre, wenn er jetzt sagen würde, weißt du was, ich vertraue, du brauchst jetzt nicht mehr nach links und rechts zu gucken, wenn wir über die Straße gehen.
Ja.
Das brauchst du nicht. Ich bin total sicher, dass das anders auch funktioniert. Brauchst du nicht machen. Brauchst du nicht anschnallen, wenn du ins Auto steigst.
Nee. Ja.
Würde das dein Sicherheitsbedürfnis verändern, wenn er sowas sagen würde?
Ja, würde ich gar nicht drauf hören.
Nee, ich würde nicht drauf hören.
Nö.
Nee, warum nicht? Wie fühlt sich das an?
weil der Schwachsinn dann in dem Moment erzählt. Und
du empfindest das als Schwachsinn, aber vor allen Dingen, wie würde sich das für dich anfühlen, dem zu folgen? Nicht mehr nach links und rechts gucken, nicht dich anzuschnallen im Auto.
Ja, Vertrauen kommt jetzt, ne? Ich vertraue ihm nicht.
Ja, das ist wieder theoretisiert, aber okay. Wie würde sich das anfühlen, wenn du dich nicht, wie würde sich das für dich anfühlen, wenn er sagt, wir brauchen uns nicht mehr anschnallen, habe jetzt eine neue Studie gelesen, ist genauso sicher, wie wir es nicht machen. Und du hast das, du siehst das aber anders. Wie würde es sich für dich anfühlen, dann dich nicht anzuschnallen?
Wäre ich nicht sicher.
Nee, du hättest Angst. Existenzangst hättest du.
Ja, ja.
Das ist das, was bei ihm passiert.
Oh, Gottes Willen. Ja, das glaube ich und das kann ich auch nachvollziehen. Denn um nochmal auf das Thema Geld zu kommen, das Geld, was er extra verdient hat, hat er immer für sich weggepackt. Das hat er immer für sich irgendwo hingelegt. Ich habe das nie gesehen. Ich habe auch nie gewusst, wie viel Geld das ist. Während der ganzen Ehe nicht. Und da habe ich irgendwann nur mal gesagt, dann sind wir in Urlaub geflogen, habe ich gesagt, kannst du ja mal was von deinem Geld mitnehmen als Taschengeld. Und dann hat er geknausert und gesagt, ja okay, nehme ich mal 300 Euro mit. Das fand ich auch immer kacke, wo wir jetzt gerade bei diesem Geld- und Sicherheitsthema sind.
Ja, okay, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Fass, wo wir jetzt, es macht keinen Sinn, da jetzt nochmal reinzugehen und das nochmal aufzumachen an dieser Stelle, ist auch, glaube ich, nicht unbedingt notwendig für diesen Punkt, weil es ja darum geht, wie du mit ihm bist. Das heißt, ihr wart sozusagen 2 Jahre ungefähr, nee, 2,5 Jahre zusammen, ungefähr, oder 3 Jahre oder so zusammen, als du dich sozusagen über sein Sicherheitsbedürfnis hinweggesetzt hast.
Ja, war später, so ein bisschen, so 4 Jahre, ist ja wurscht.
Ja, so, ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Und wie ist das wohl, was ist sein wichtigster Beitrag für die Familie?
Ja, er möchte, dass uns an nichts fehlt.
Ja, aber was tut er faktisch? Also kümmert er sich um die Kinder oder bringt er das Geld?
Er bringt das Geld, ne?
Ja, das ist sein wichtigster Beitrag für dich und die Familie.
Oder seine Leistung, in dem Fall auch seine Arbeitsleistung, wenn er was für uns hier im Haus gemacht hat oder so. Also das ist sein Beitrag. Arbeitsleistung und Geld.
Ja. Wovon ist dieser Beitrag ein Ausdruck? Was will er damit ausdrücken?
Liebe?
Ja.
Weiß ich.
Jemals bei dir angekommen?
Ja, es ist angekommen, aber in den letzten Jahren total geschwächt.
Ja, aber ist er wirklich damit gelandet, mit seinem Sicherheitsbedürfnis, dass er euch diesen Standard ermöglicht, dass er Geld reinbringt, dass er für alles sorgt, dass er eine Frage darüber hat, ob es sinnvoll ist, ein zweites Kind zu kriegen, weil es sonst nicht sicher ist?
Nee.
Ja. Ja. Wenn das der Beitrag ist, sein männlicher Beitrag für eure Familie, und du immer sagst, also totaler Quatsch, braucht man überhaupt gar nicht, ist total unwichtig, was du da machst, ist total
wurscht. Ja, habe ich ihn abgestempelt, nicht wertgeschätzt.
Ja, genau.
Er fühlt sich richtig kacke.
In seinem Mannsein einfach nicht gesehen.
Nee, ist auch nicht wertvoll, ne? Ist auch nicht wertschätzend. Ich habe es abgetan, weil ich gesagt habe, ich brauche kein Geld und brauche keine Sicherheit, weil ich schaffe das auch ohne Geld. Ich schaffe das auch ohne dein Geld und ich schaffe das auch ohne deine Sicherheit. Das habe ich ihm vermittelt.
Ja.
Oh Gott. Ja, totaler Scheiß.
Ja. Findest du es schön, manchmal essen zu gehen?
Braucht nicht.
Ja, das stimmt. Keiner muss essen gehen, aber findest du das schön, essen gehen zu gehen?
Na klar, wer findet es nicht schön, essen zu gehen?
Ja.
Natürlich.
Ja, weil du sagst, das ist, da steckt eine ganz schöne Wertung drin, wenn du sagst, ja, braucht man nicht.
Ja. Ja, ist wieder von oben herab. Er reißt sich ein Popo auf, damit wir essen gehen können. Und ich sage ihm, wir brauchen wir nicht. Warum machst du das überhaupt?
Ja.
Ja. Scheiße. Ja.
Und ich habe noch eine andere Kleinigkeit. Vielleicht ist es auch eine Großigkeit.
Jetzt kommt die Ungemütlichkeit.
Ja. Und das kann natürlich auch an dem Format liegen und so. Und dennoch ist es für mich schwer, dich emotional zu erreichen in unserem Gespräch.
So, ich spreche jetzt Tanja einmal nochmal direkt an, weil ich merke, es hätte in unserem Gespräch schon einige Punkte geben können, in denen sie sich, wenn sie sich von mir hätte erreichen lassen und aufgemacht hätte, Möglichkeiten gewesen wären zu erkennen und ihn zu sehen und gesehen zu werden. Und das verhindert sie aber bisher in unserem Gespräch. Und deshalb will ich das nochmal einmal ansprechen, weil das, was sie mit mir macht, mich immer wieder auf Abstand zu halten, Sachen wegzulachen und so, ist garantiert auch eine Facette dessen, was sie generell macht und was zu dem Problem, was sie mit ihm hat, auch beiträgt.
Echt? Okay.
Also, du hast schon viel nachgedacht, du hast schon viel untersucht, du hast schon viel erkannt, aber emotional lässt du mich nicht richtig an dich ran.
Okay, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht.
Fühlst du dich mir nah?
Ja, ja. Sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht für das Coaching auch.
Das ist, dann ist deine, dann die Antwort auf die Frage, die du beantwortet hast, eher vertraust du mir. Das tust du, das okay. Weiß ich. Aber fühlst du dich mir emotional in diesem Moment nah? Ist dein Herz ganz weit und weich und offen?
Nee.
Ja.
Dann wohl nicht, nee. Scheiße.
Genau, und das, was dich jetzt, ich sag mal, so ein bisschen Scheiße sagen lässt und so ein bisschen das so lachen lässt, ist so ein bisschen das so weglachen. Das heißt, ich krieg dich, das ist schwer für mich, dich zu greifen die ganze Zeit im Gespräch. So als wenn du es schnell wieder wegwischen willst. Wie fühlt sich das an, wenn ich das so sage?
Ja, hast du wahrscheinlich,
Wie fühlt sich das an? Was ist das Gefühl, wenn ich das anspreche, so jetzt?
Das ist nicht, dass ich es nicht gedacht hätte, dass das so ist. Weil ich eigentlich immer denke, ich bin sehr emotional.
Ist das ein Gefühl, was du gerade gesagt hast?
Das ist wie so eine Blockade irgendwie. Wie so ein, ja. Irgendwas, was mich da so drauf schiebt oder so.
Wie fühlt sich das an, von mir zu hören, du lässt mich nicht an dich ran, du lässt keine Nähe zu?
Das ärgert mich, weil ich es eigentlich nicht so fühle. Dann kann ich es wahrscheinlich nicht zeigen oder so. Weil, ja doch, natürlich die Gefühle und die Emotionen, jetzt geht's los, natürlich da sind, aber die kommen wahrscheinlich nicht so nach außen, wie ich es mir manchmal wünsche oder gerne hätte, dass mein Gegenüber das versteht. Ich weiß, dass ich viel drumherum lache oder das wegdrücken will, damit mich keiner vielleicht sieht oder so, ich weiß es nicht. Was es ist.
Was ist das, was bewegt sich jetzt gerade durch dich durch? Was ist das für ein Gefühl? Was berührt dich?
Dass mich irgendwie keiner versteht. Dass ich so unverstanden bin irgendwie. Also, ich versuche mal alles Mögliche, aber irgendwie kommt das nie an.
Ja.
Bei den Menschen. Und dann frage ich mich immer, spreche ich irgendwie nicht richtig oder wieso versteht mich so keiner? Also so unverstanden mitunter. Ja. So. Ja. Irgendwie so.
Ja, das meine Vermutung ist, dass du auf einer Ebene suchst, auf der die Antwort nicht zu finden ist.
Das kann sein, ja. Deswegen vielleicht.
Weil du willst wahrscheinlich nicht verstanden werden, sondern du sehnst dich nach Verbundenheit.
Ja, natürlich. Ja, wer hat das verstanden? Ja. Ach, warte mal kurz. Natürlich will man verbunden sein. Und natürlich mit denjenigen, die dir am liebsten sind. Das sind meine Kinder, ja. Und mein Mann.
Ja.
Meine Kinder sind da, die verstehen mich aber zum Teil ja auch nicht.
Ja.
Und mein Mann versteht mich, glaube ich, schon lange nicht mehr.
Ja, weil es nicht darum, es geht nicht um Verstehen.
Ja.
Die können dich nicht fühlen. Denen geht's wie mir. Deswegen habe ich das angesprochen. Ich meine, ich kann dich nicht fühlen. Du lässt mich nicht an dich ran. Du hast viele Gedanken und Ideen und bist irgendwie ein fröhlicher Mensch. Aber ich kann dich nicht fühlen, weil du eine Barriere kreierst. Da geht's nicht darum, dass du was schlecht erklärst und deswegen verstehe ich dich nicht, sondern das, was da drunter liegt, ist die fehlende Nähe.
Genau.
Ja.
Genau, das.
Ja. Wünschst du dir mehr Nähe zu deinen Kindern und zu deinem Mann?
Na klar. Sonst würde ich das alles, glaube ich, gar nicht so machen.
Ja. Sehen die dich manchmal so, wie du jetzt
bist? Oh ja. Und es tut mir unendlich leid, dass die mich so sehen, weil die damit nicht umgehen können.
Sehen die dich wirklich so, wie du dich jetzt zeigst? Oder sehen die dich manchmal verzweifelt und frustriert weinen?
Beides. Beides. Also, sie haben mich schon gesehen, da wusste ich wirklich nicht weiter. Und natürlich haben sie mich auch gesehen. Dann habe ich gesagt, der Sturm ist gerade vorbeigezogen und hat einen Wind in meinen Augen geblasen. Also dann habe ich es wieder versucht zu überspielen, um zu sagen, es ist alles in Ordnung, macht euch bitte keine Sorgen um mich, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass die leiden ja auch seit fast 2,5, 3 Jahren da unter der Situation, auch wenn die mittlerweile 19 und 16 sind, aber trotz alledem vermissen die natürlich ihren Papa genauso, wie ich das halt auch tue. Und ich weiß, man kann die Kinder nicht davor beschützen, dass man sagt, Leid gehört zum Leben dazu, aber man versucht halt als Mama, denen so viel wie möglich abzunehmen. Ich vertraue denen auch, dass die das aushalten können.
Ich stoppe dich noch mal ganz kurz.
Ja.
Weil es einen Unterschied gibt, den du vermutlicherweise nicht fühlen kannst, weil du den wahrscheinlich noch nicht besonders oft erfahren hast. Es gibt zwei Möglichkeiten, dich sozusagen, wahrscheinlich gibt es mehrere, aber sagen, bleiben wir mal bei zwei Möglichkeiten, dich verletzlich zu zeigen.
Mhm.
Und das eine, und das kennst du wahrscheinlich eher, und deswegen ist dir das auch unangenehm, ist, sich verletzlich zu zeigen und die Verantwortung abzugeben. Das heißt, du zeigst dich verletzlich, das heißt, du weinst und du bist verzweifelt und man sieht dich sozusagen da drin oder du wirst gesehen. Aber du erzeugst dadurch keine Nähe, sondern, und das ist jetzt wichtig, das nicht wertend zu hören, du setzt das ein als Manipulationsstrategie und das liegt auf der anderen Seite der Medaille von dem Zumachen. Weil du bist jetzt, ich habe dich so ein bisschen entschleunigt in unserem Gespräch und dennoch gibt es nur wenige Momente, in denen du dennoch wirklich dich zeigst. Auch wenn Tränen fließen, auch wenn du wahrhaftiger sprichst als vorher, verhinderst du weiterhin wirkliche Nähe.
Oh Gott, und ich dachte immer genau das Gegenteil. Es ist schlimm, dass das so ankommt im Außen.
Ja, und das ist...
Genau, das will man ja nicht.
Ja, genau, das ist das Problem, solange du da drin gefangen bist, einerseits zu versuchen, hochzuhalten, weil du endlich verstanden werden willst, weil du immer missverstanden wirst, sondern auf der anderen Seite, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, zusammenzubrechen.
Ja.
Es ist sozusagen so schrecklich und zu weinen und so. Und ich sag mal so ein bisschen, sehr gut, mit deinen ganzen Gefühlen um dich zu schleudern und dann ja auch, oh Gott, ich will ja gar nicht, dass das für euch alles so doof ist und dass ich jetzt, ich übertreibe, ne? Aber es ist alles so schlimm und ich will ja gar nicht, dass ihr mich so seht und es tut mir so leid. So, eher sozusagen das Drama auf der anderen Seite. Das ist aber nicht eine wahrhaftige Begegnung. Eine wahrhaftige Begegnung wäre, dass du dich berühren lässt von dem Schmerz, den du fühlst, dadurch, dass du die Nähe, die du dir wünschst, nicht hast und gleichzeitig in der Wahrheit stehst, ich erzeuge Distanz.
Gut.
Mhm. Also wirklich zu fühlen, wow, das ist das, was ich, wo ich die Distanz erzeuge. Und deswegen konnte Dominik hier auch noch nicht zurückkommen, weil du dich nicht wirklich und wahrhaftig gezeigt hast.
Okay. Und ich dachte immer, das ist alles gemacht und getan. Hm.
Deswegen hat er auch gesagt, nee, lass mal stecken, ist schon okay, dass du dich um die Kinder gekümmert hast. Weil du ihn nicht erreichen konntest, weil du dich nicht wahrhaftig gezeigt hast.
Scheiße. Bullshit-Scheiße.
Ja. Ja, und ich bleibe noch mal einen kleinen Moment dran. Wir müssen jetzt das Gespräch quasi direkt beenden. Aber eine Sache möchte ich dir an der Stelle noch mitgeben. Auch das, was dich Bullshit-Scheiße sagen lässt.
Ja, ist wieder nicht.
Das ist das gleiche System. Das ist das gleiche System, was sich so selbst erhaltend. Das heißt, was ich dir einfach an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, dass du da mal dein Bewusstsein für schulst. Eigentlich würde ich dich gerne losschicken und dich einmal bei Dominik entschuldigen. Allerdings macht das erst Sinn oder macht das nur Sinn, wenn du das fühlen kannst. Weil es eben nicht darum geht, die Worte nur auszusprechen, sondern es geht darum, wirklich die Verantwortung zu übernehmen, dein Herz aufzumachen. Das heißt, deine Aufgabe ist es jetzt, damit mal zu sein und mal zu beobachten, wo mache ich das eigentlich überall? Und dich sozusagen dieses System, was dich hat, deine Konditionierung auf der Ebene noch besser kennenzulernen.
Okay.
Ich bin bei Pendel. Ich will verstanden werden und werde nicht verstanden. Ich arme, übertrieben gesagt. Und dann so, das ist so furchtbar, weil mich versteht niemand, das ist so schrecklich. Und ich will ja auch keine Last sein für euch und eigentlich würde ich mir mehr Nähe. Aber es ist beides, es ist sozusagen, sind die beiden Extreme von einem Pendel, was nicht wahrhaftig ist. Es berührt mich zutiefst, dass ich diese Nähe nicht habe und dass ich das auch kreiere. Und es tut mir so unendlich leid, dass ich euch die ganze Zeit von mir wegschicke. Also diese aus der Essenz herauszukommen. Und da hast du noch kein Gefühl dafür, das ist für dich noch ein blinder Fleck. Das heißt, die Aufgabe für dich ist jetzt, das damit mal zu sein und das zu untersuchen.
Gibt es da ein Werkzeug für?
Beobachten, Präsenz.
Beobachten.
Ja. Und ich muss jetzt leider tatsächlich raus, weil ich schon vier Minuten rüber bin über das andere Gespräch.
Oh weia.
Genau.
Oh weia.
Ja.
Oh weia.
Okay. Das ist deine Aufgabe, damit zu sein.
Zu sein und auszuhalten und zu beobachten.
Ja. Ja. Das mal zu beobachten. Fühlt sich das wirklich wahrhaftig an, wenn ich jetzt hier in Tränen ausbreche? Bewirkt es, dass ich mich näher fühle oder ist das eigentlich eher ein Drama?
Und gut, hätte ich nie gedacht, dass das rauskommt.
Ja.
Aber es ist meist ja immer so bei dir.
Ja.
Da kommt immer das raus, was man nicht denkt, was rauskommt.
Ja.
Ja.
Danke für deine Zeit, Tanja.
Nee, danke, Dana, für deine Zeit.
Ja.
Und ich übe.
Ja,
und
ganz viel Erfolg beim Forschen.
Und beobachte. Dankeschön. Ne?
Alles Gute.
Okay. Danke. Mach's gut. Vielen Dank. Auch.
Und das, was Tanja jetzt am Schluss gemacht hat, nochmal zu sagen, ach Dana, aber das ist ja bei dir immer so, dass was rauskommt, was man nicht erwartet hat. Damit kreiert sie wieder eine Distanz, indem sie so im Grunde so, dass so mich auf so ein Treppchen stellt, also irgendwie mich überhöht und sich dadurch in Relation erniedrigt. Und durch dieses Gefälle erschafft sie wieder Distanz. Und das ist in drinnen liegend auch ein Teil dieses Nicht-Fühlen-Könnens System, in dem sie steckt, dass sie eben ein Gefälle kreiert in die eine und in die andere Richtung. Also bei mir in dem Fall mich zu überhöhen und sich dadurch in Relation kleiner zu machen und schlechter zu machen, was aber auch den in Anführungsstrichen Vorteil hat, so ich kann aber ja auch nicht und ich weiß gar nicht, ich bin ja irgendwie, du bist so toll, aber ich bin halt nicht so toll wie du, ich kann das halt nicht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber dann wahrscheinlich würde sie das mit mir, wenn wir in engerer Beziehung stehen, auch irgendwann machen, dann sozusagen am Stuhlbein zu sägen, auf den Stuhl oder am Thronbein zu sägen, auf den sie mich gestellt hat, aber auch mit anderen, zum Beispiel mit Dominik, dann eher von oben herab zu sprechen, also es besser zu wissen. Und das ist, beides verhindert Nähe, egal ob größer oder kleiner, aber wir können Nähe nur auf Augenhöhe erzwingen. Sehr spannendes Gespräch und ich hoffe sehr, dass Tanja da beginnt, tiefer rein zu fühlen, uns weiter zu forschen und vielleicht auch in der Shoutout hier, Grüße gehen raus an Tanja, falls du das hörst, weiter übst. Also dass Tanja weiter übt, jetzt zu fühlen und zu beobachten und auf der Grundlage dieses Gesprächs eventuell ein höheres Bewusstsein hat, in den nächsten Situationen für das, wie sie aus ihrer Konditionierung heraus verhindert, gesehen zu werden oder auch andere wirklich zu sehen, in Gefälle erzeugt und Distanz erzeugt und dass das ist, was sie sich eigentlich wünscht, aber es eben nicht um Verstehen geht. Deswegen meinte ich im Gespräch, das, was du suchst, kannst du nicht auf der Ebene finden, auf der du suchst. Also weil es geht nicht darum, verstanden zu werden, es geht um die Nähe und die Verbundenheit, die fehlt, aber die finden auf einer anderen Ebene statt. Genau. Das war das Gespräch mit Tanja. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich daraus mitnehmen, aus dem Gespräch oder aus der Metaebene, um für dich weiter zu forschen und tiefer einzutauchen und dich selbst und vielleicht auch andere besser zu verstehen, für mehr Menschlichkeit untereinander, für mehr Frieden, weniger Distanz, mehr Nähe, mehr Verbundenheit, mehr Lebendigkeit. Mehr im Sein zu sein. Wie immer freue ich mich natürlich von dir zu hören, wie dir das geht mit dem Gespräch. Teil mir das super gerne mit, schick uns eine Mail oder am liebsten lass uns das auf Instagram unter dem Post wissen. Was sind deine Gedanken, was sind deine Fragen, was sind deine Erkenntnisse vor allen Dingen? Es ist so schön zu hören, dass wir diesen Weg der Selbsterkenntnis gemeinsam gehen. Und genau, dann an dieser Stelle nur noch mal kurz der Reminder. Ab heute startet die erste Bewerbungsphase für die Ausbildung. Die geht bis zum 13.11., wenn du Lust hast, dich zu bewerben und dich von mir zum Coach ausbilden zu lassen in der Into-Being-Methode, dann mach das super gerne. Alle Infos dazu auf ichcall.de/Ausbildung. Und wenn du Bock hast, heute bei dem Infoabend dabei zu sein mit Isabel und den Azubis aus der ersten Runde, dann gehst du auf ichcall.de/Ausbildungsinfo und kannst dich dafür dann auch kostenfrei anmelden. Die freuen sich nämlich alle auf dich. In diesem Sinne, passen sie gut auf sich auf. Ich hoffe, dir geht es wunderbar. Du konntest ganz viel mitnehmen. Alles Liebe. Bis nächste Woche. Deine Dana.